Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es war zu Stalins frühen Zeiten, als Michail Bulgakow den Teufel in Moskau so deutlich an die Wand malte, dass sein Roman Der Meister und Margarita in der Sowjetunion jahrzehntelang verboten blieb. Zu meisterlich war die Parabel, in der schwarze Magie nicht nur Literatur spurlos verschwinden lässt. Am Schauspiel Leipzig hat Hausregisseurin Claudia Bauer, ohne die seit einigen Jahren kein Berliner Theatertreffen stattfindet, einen der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts auf die Bühne gebracht, eben Der Meister und Margarita. Michael Lages hat sich die Premiere angesehen. Herr Lages, wie sieht denn der berühmte große schwarze Kater auf der Bühne aus?
Gehört zu den Dingen, die eigentlich nicht wirklich darstellbar sind. In diesem Roman gibt es viele von diesen Dingen, die eigentlich vollkommen irreal sind und reine Traumgestalten. Ja, man sieht einem durchaus etwas behaarteren Herrn mittleren Alters, in dem Fall Roman Kanonik, ein Ensemblemitglied, so einen halbkörperhohen Strumpfhosenkonstruktion an, die über die Schulter gehängt wird. Und dann hängt man an den Mann hinten dran einen riesigen langen schwarzen Schwanz. Und prompt ist er ein Kater und wird eine ganz normale Figur auf der Bühne. Das wird nicht ausgestellt. Diese Tricks, die natürlich angewendet werden, um das Unzeigbare in dem Roman zu zeigen, die sind teilweise wie nebenbei. Also es ist vor allen Dingen die Erzählung darüber, was real sein kann, wenn man als Zuschauer zuschaut. Und was wirklich nur Traum und Fantasie ist.
Also geht es gar nicht so sehr um das Fantastische? Was macht Claudia Bauer?
Doch, sie macht zu Anfang was ganz Geschicktes. Sie setzt das gesamte Ensemble, also alle neuen Leute, auf die Bühne in eine Zuschauerreihe, die so aussieht, als wäre sie eine von uns. Dreht das Licht um und beleuchtet quasi uns. Und die Leute auf der Bühne schauen uns als Publikum zu. Wir spielen jetzt das Publikum. Und wir sind jetzt dafür zuständig zu entscheiden, was real ist und was nicht real ist. Die Schauspieler spielen uns ein paar Modelle durch. Also kann ich, wenn ich mit einem Finger die Fingerspitze in die Hand drücke, kann ich auch dann auf der anderen Seite der Hand wieder rauskommen. Deutliches Zeichen, wenn das nicht geht, ich bin in der Wirklichkeit im Gegensatz zum Traum. Ein schönes, einfaches Beispiel. Es gibt relativ viele, wie soll man sagen, so Bearbeitungsmomente, wo Claudia Bauer den Romantext weiträumig umschifft und weit verlässt und tatsächlich die Geschichte als Traumfantasie in so einer Art Gegenwart anzusiedeln versucht. Also es gibt auch keine Anspielung auf Stalinismus, eher auf die grundsätzliche Frage, dass Freiheit für Literatur und das Denken sozusagen fundamental ist dafür, dass der Mensch lebt. Das ist auch die Aussage von Bulgakow, aber sie kommt sozusagen in der stalinistischen Verpackung davor vorher im Roman. Davon ist in der Aufführung eigentlich überhaupt nicht die Rede. Und dann macht sie große Striche, erzählt aber sozusagen die drei Fabeln, die da drin stecken, sind ja drei ziemlich kompliziert ineinander verstrickte Fabeln, erzählt sie sehr geschickt und mit allen Details, die man, wenn man den Roman ganz gut kennt, auch unbedingt im Kopf hat.
Das wäre?
Naja, also die Szene, die wir gehört haben, das ist tatsächlich der Meister, der Schriftsteller, der einen Roman über Pontius Pilatus und Jesus geschrieben hat. Und Margarita ist eine, ja, nicht so übermäßig im Roman, nicht so übermäßig attraktive junge Frau, die sich aber total vernarrt in diese Geschichte, die der Meister, der Schriftsteller erzählt hat über diese beiden Figuren. Und sie ist die, die ihn letztlich antreibt, dass er den Roman nicht etwa, wie er meint, vernichten müsste, sondern ihn zu Ende schreiben, für sie zu Ende schreiben, weil sie ihre Geschichte in diesem Roman gespiegelt würde. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist tatsächlich die Geschichte des Romans, also Pontius Pilatus und Jesus. Die Hinrichtung findet nicht statt Und wir merken in dem Roman, in den Romanteilen, die in der Zeit von Pontius Pilatus in Jerusalem spielen, merken wir, wie sich die beiden einander annähern. Also der Denker Jesus, eher so ein sozialer, philosophischer Denker, und der Machtmensch Pontius Pilatus, der irgendwann überhaupt nicht mehr will, dass dieser junge Mann, der ihn sozusagen gedanklich herausfordert, hingerichtet wird. Und zum Schluss dürfen sie sich auch kennenlernen. Das ist die dritte Figur, die im Spiel ist, nämlich der Teufel persönlich. Der macht all das möglich, dass die beiden, also Pontius Pilatus und Jesus und der Meister und Margarita und überhaupt alle sich irgendwie am Schluss in die Arme nehmen können. Der Böse ist der, also der Teufel, der Böse ist der, der letztlich alles gut werden lässt, vielleicht auch erst im Jenseits. Aber das ist sozusagen der Kern der Geschichte. Und das erzählt Claudia Bauer mit großem Furor, übrigens auch mit ein bisschen Rockmusik dazu. Prada Meinhof heißt ein Duo, das auf der Bühne ist und ziemlich lärmige Musik macht. Allerdings auch sowas Schönes wie Musik von Charlie Chaplin umbauen kann. Das ist sozusagen die Erkennungsmusik für den Kater, wenn er dann auftaucht. Also lauter schöne, in sich verspielte Ideen, die den Abend wirklich extrem in Gang halten. 2:15, 2:20 ohne Pause. Van Castorf hat, glaube ich, die üblichen 6,5 und mehr Stunden damals gebraucht für eine ganz andere Interpretation. Die hier ist sehr direkt an den Menschen dran, die spielen, auch an der Art und Weise, wie sie spielen. Also der Klange, der den Teufel, also diesen Voland, den Professor der Moskau auf den Kopf stellt und lauter unerträgliche und unmögliche Dinge anstellt mit den Bürgern, das ist eine richtig tolle Figur und ist genau und gut geführt. Ein Abend, der wirklich sehr davon lebt, dass die alle alles richtig machen.
Das will was heißen. Gestern Abend gab es in Leipzig eine Uraufführung. Die finnische Dramatikerin K.U. hat Eriopis, eine Tochter von Medea und Jason, überleben lassen. Was hat sie zu erzählen?
Sie hat vor allen Dingen zu erzählen, dass die Geschichte von Tochter und Mutter eben eine andere ist als die, die wir kennen. Also die Mutter, die ihre Söhne tötet, um sich an Jason zu rächen. Und dann ins Exil geht. Diese Tochter hier ist, die Geschichte ist sehr kompliziert und sehr vertrackt und spielt im hohen Norden von Finnland und in der Tourismusindustrie, wo man mit Hundeschlitten durchs Land fährt. Und diese Tochter beerbt quasi ihre Mutter und beerbt sie auch in ihren psychotischen Momenten. Das Ganze ist eine erzählte Geschichte, eigentlich ganz wenig szenisch. Die Figur, die tatsächlich beides ist, sowohl Eriopis als auch die Mutter Medea ist Julia Berke, und die nimmt quasi diese ganzen Geschichten sozusagen in sich rein. Das ist ein ziemlich konzentrierter, kleiner Abend, der auch ganz viel mit Musik zu tun hat, unter anderem mit Richard Strauss und der dortigen Medea. Also Anna-Sophie Mahler ist ja auch eine Opernregisseurin und man merkt das sehr deutlich. Michael Wilhelmi ist einer, der auch für David Martin und ähnliche Künstler gearbeitet hat. Das ist ein Abend, der extrem in der Waage zwischen Musiktheater und erzählter Geschichte bleibt. Ob der Text wirklich so grandios ist, wage ich jetzt noch gar nicht zu sagen. Dazu ist er zu kryptisch und zu verstiegen. Und er ist, glaube ich, sozusagen ein Entree für die Medea, die es als Neuinszenierung in Leipzig Ende des Monats gibt. Und wenn man dann beides sehen kann, dann wird man auch deutlicher noch sozusagen den Charme und die Herausforderung des Textes von E.L. Kahu merken.
Sowas nennt sich gemeinhin Spannungsbogen.
Ja, Dramaturgie nennt man das auch.
Unser Theaterkritiker Michael Lages nach der Uraufführung von Eriopis und der Premiere von Meister und Margarita. Am nächsten und übernächsten Samstag sind am Schauspiel Leipzig die nächsten Vorstellungen der sehr kompakten und von unserem Kritiker gelobten Bulgakov-Adaption.